Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Es ist Freitag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge Ressort Sport und wir gehen direkt in die Welt des Fußballs, Niklas.
Juhu.
Ich wollte von dir wissen, ich finde das Thema wirklich spannend, weil ich wollte von dir wissen, ist Lamine Yamal, der spanische Nationalspieler, der Stürmer vom FC Barcelona, ist das der neue Messi? Denn als solcher wird er häufig bezeichnet. Und was macht den so verdammt gut?
Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Fußballexperte, der jetzt sich die Raffinesse auf dem Platz angucken kann und der dann bewertet, das ist ein guter Fußballer oder nicht.
Dachte, du erzählst mir jetzt ein bisschen was zum Tiki-Taka.
Ja, zum feinen Hüftschwung, den der Gute auf jeden Fall hat. Also das, was ich gesehen habe, er spielt exzellent Fußball und bewegt sich wirklich wie eine Augenweide auf dem Platz. So muss ich aber auch dazu sagen, wofür ich mich mehr begeistern kann, sind so Geschichten von Menschen. Und die ist bei ihm halt noch sehr, sehr kurz, weil der junge Mann ist jetzt gerade mal 18 Jahre alt. Also der hat am 13. Juli 2007 Geburtstag.
2007?
Und 2007, der kann schon laufen. Das ist doch, also ich finde das irgendwie faszinierend. Der ist in der Nähe von Barcelona groß geworden. Seine Eltern, also sein Vater kommt aus Marokko, seine Mutter aus Äquatorialguinea. Und die haben mal an einem Gewinnspiel teilgenommen. So, die haben an einem Gewinnspiel teilgenommen und man konnte ein Fotoshooting gewinnen für einen Charity-Kalender von UNICEF. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich gerade, was hat diese Geschichte mit Lamine Yamal zu tun?
Ja, ich frage mich, ob er da irgendwie das Nationalmannschaftstrikot gewonnen hat oder so.
Also es ging darum, dass es, wie gesagt, ein Fotoshooting zu gewinnen gab für diesen Kalender von UNICEF und es wurden abgelichtet die damaligen Profis vom FC Barcelona. Und gewonnen haben die Eltern von Lamine Yamal und haben dann ihren Sohn zu diesem Fotoshooting geschickt. Und wer stand da als Gegenpart für den kleinen Lamine? Lionel Messi. So. Und
wie alt war Lamine Yamal da? Also Baby noch? Oder?
Ein paar Monate. Also das Foto ist jetzt tatsächlich 17 Jahre und ein paar Monate her. Also es war ein richtig kleiner, in Anführungszeichen dicker Wonneproppen. Und die Bilder gibt es auch noch im Internet zu finden, also kann man schauen. Und man sieht auch Messi an, wie unbeholfen er damit ist. Er wusste überhaupt nicht, wie er das Kind anfassen soll, auf den Arm nehmen soll. Es sieht ein bisschen hölzern aus. Und letztendlich hat aber dieses Foto nochmal irgendwie eine neue Geschichte erlebt. Jetzt vor kurzem, würde ich sagen, weil es halt dann klar wurde, okay, Lamine Yamal wurde in Anführungszeichen getauft von Messi. Und da wurde dann irgendwie der Fußballgeist weitergegeben. Also das ist ganz viele, ganz sagenumwoben, dieses Fotoshooting. Und dass diese Begegnung für Lamine halt irgendwie wegweisend gewesen sein muss.
Was soll aus dir auch anderes werden, wenn Lionel Messi dich im Arm hält? Ganz ehrlich, kann ja nur Fußballprofi sein.
Ich finde die Geschichte auch einfach schön. Man kann die genauso nehmen und sagen, es ist genauso passiert. Und auf jeden Fall ist Messi daran schuld, dass er da das neue Wunderkind quasi auf den Weg geschickt hat. Und jetzt vielleicht aber so ein bisschen den Bogen mal zum ernsthaften Teil. Weil Lamine Yamal ist wirklich vielleicht der neue beste Fußballer, den die Welt je gesehen hat. Also es ist wirklich krass, was er für eine Entwicklung hingelegt hat. Also im Alter von 5 Jahren ist er an die Jugendakademie von Barcelona gekommen. La Masia, das ist auch eine ganz legendäre Stätte. Da kommen Fußballer her wie Xavi, Iniesta, Lionel Messi eben, die da, ja, ich sag mal, die Kunst, Fußball zu spielen, gelernt haben, die da groß geworden sind und die dann ja alles Weltkarrieren hingelegt haben. Und er ist im Alter von 5 Jahren dahin gekommen, hat dann auch jede Jugendmannschaft durchlaufen, aber war so gut, dass er teilweise in Jugendmannschaften gespielt hat, wo er eigentlich 3 Jahre hätte älter sein müssen, um da schon dabei sein zu dürfen. Aber der war so gut, also körperlich vielleicht unterlegen, aber durch seine Technik und durch sein Auge und wie er sich auf dem Platz bewegt, hat er das alles ausgemerzt und hat immer auch bei den Älteren zu den besten Spielern gehört. Also das ist schon erstmal irgendwie so, dass man, ja, da kommt vielleicht jemand. Mit 15 Jahren hat er dann sein Debüt in der Profimannschaft des FC Barcelona gefeiert. Also mit 15 Jahren. Der hat dann zwar nur 7 Minuten gespielt und wie auch immer hat dann irgendwie, glaube ich, eine Torchance vergeigt. Aber ist ja egal, mit 15 Jahren ein Profidebüt für den FC Barcelona zu feiern, das ist ja schon mal irgendwie absolut außergewöhnlich.
Was hast du mit 15 gemacht?
Ich habe auch noch Fußball gespielt, aber ganz anderes Niveau.
Nicht in der ersten Mannschaft von Barcelona.
Ich musste mir das dann so ein bisschen aufschreiben, wie das weiterging, weil dann hat das so eine Superlative nach der anderen gehagelt. Mit 16 war er der jüngste Torschütze in der Geschichte der spanischen Liga und mit 17 war er dann der jüngste Torschütze in der Geschichte der Champions League. Also das war dann schon mal so, okay, ich kann was, aber ich packe dann einfach nochmal einen drauf.
Ey, in dem Alter überhaupt in der Königsklasse zu spielen, das ist schon, das, also, wow.
Übel. Und dann bei der letzten EM war er dann jüngster Spieler und jüngster Torschütze der Geschichte der Fußball-Europameisterschaften. Also es war so von Jahr zu Jahr immer, ich kann es noch krasser. Und er hat dann auch natürlich einen Profivertrag gehabt, da hat er so im, ja, so 2 Millionen Euro pro Jahr verdient, umgerechnet eine ganze Zeit lang. Und jetzt hat er diesen Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben. Der hat eine Laufzeit bis 2031 und er ist jetzt Bestverdiener beim FC Barcelona mit 30 Millionen Euro pro Jahr plus nochmal die Option, knapp über 10 Millionen Euro Prämien zu verdienen jede Saison. Also da verdient jetzt gerade keiner mehr als der Jungspund mit seinen 18 Jahren.
Das ist ja, also, und ich wollte gerade sagen, die verdienen wahrscheinlich alle nicht schlechter beim FC Barcelona. Aber das heißt, wenn der jetzt seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, dann es geht schon auf ihn, ne?
Das geht auf ihn und ich glaube, da feiern auch alle gerne mit. Und man muss auch sagen, der Verein hat aber auch was zu feiern, weil sein aktueller Marktwert, der liegt schon bei 180 Millionen Euro. Und man kann davon ausgehen, wenn der so jung ist, dass der ja eher noch steigt. Also ich glaube, das ist echt ein Invest in die Zukunft vom Verein und so. Wird sich schon noch rechnen, früher oder später, die 30 Millionen, die sie jedes Jahr jetzt rüberwachsen
lassen. Wahnsinn, das sind ja wirklich nur Superlativen. Und ist er denn jetzt so gut, besser, wird er besser als Lionel Messi?
Es scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Also wenn man jetzt mal, ich sag, wirklich in Foren darüber liest, dann sagen halt viele, er ist einfach zu jung, um das zu sagen.
Ah ja.
Also es ist so dieses ganz platte, so ja, wer weiß das schon, was mit ihm ist, wenn er 25 Jahre alt ist. Und was man immer wieder hört, ist so, eigentlich kann er sich nur selbst im Weg stehen. Also auch dann seine Trainer aus den Jugendabteilungen oder auch seine Mitspieler sagen, das Einzige, was ihm passieren kann, ist, was dagegen spricht, dass er eine Weltkarriere hinlegt, ist, dass er die Bodenhaftung verliert. So, dass er jetzt so zu einem Höhenflug ansetzt, dass er halt denkt, er ist der neue Popstar und dann so den Bezug zum eigentlichen Fußball verliert und versteht, okay, es geht hier auch ums Leistungsprinzip letztendlich. Und das muss man halt sehen. Ich meine, was mit einem 18-Jährigen passiert, der plötzlich der umjubelte Star ist, das kann sich, glaube ich, gar keiner vorstellen. Also die Medien hypen ihn ohne Ende. Der hat über 36 Millionen Follower auf Instagram. Wenn der irgendwo auftaucht, dann nur mit Bodyguards. Und dann ist das wie wirklich damals Backstreet Boys oder Justin Bieber irgendwo ist. Ne? Und das macht ja halt auch was mit einem Menschen. Dem ganzen Druck standzuhalten, damit umzugehen. Ich glaube, was dafür spricht, dass ihm das vielleicht nicht passiert ist, dass er in seinem gewohnten Umfeld ist. Also der ist in Barcelona groß geworden, der ist in dem Verein groß geworden, der gehört da so zum Inventar. Das heißt, die ganzen Menschen, die mit ihm arbeiten, haben bestenfalls auch ein Verhältnis zu ihm, wo sie nur das Beste für ihn wollen und ihn nicht ausnutzen oder ausnehmen möchten. So, also wenn er die richtigen Leute in seinem Umfeld hat, um ihn herum, dann ist das, glaube ich, was echt noch spannend werden kann. Und wenn einer anfängt mit 15 plötzlich loszulegen, in allen Kategorien der jüngste Spieler aller Zeiten zu sein, dann ist das ja ein Wink mit dem Zaunfall. Kann gar nicht anders sein. Es sind immer Themen wie macht der Körper mit, was ist mit Verletzungen und so weiter. Aber er ist halt beim FC Barcelona. Viel besser wird die Betreuung dann auch nicht mehr. Also von daher, es ist, alle Weichen sind gestellt. Eine Sache gibt es aber noch zu diesem Thema Bodenhaftung. Und zwar ist jetzt gerade gestern, als ich mich nochmal hingesetzt habe und geschaut habe, eine Meldung rausgekommen, dass er irgendwie ein Faible für Ketten hat, also für Schmuckketten. Und er hat sich irgendwie eine mit Brillanten besetzte Kette gekauft für 400.000 Euro mit seinen Initialen, also LY, in den Farben vom Verein und trägt die auch gerne und ist da super stolz drauf. Da könnte man jetzt meinen, ja, boah, muss das sein, so eine Kette für 400.000 Euro.
Was machst du denn mit dem ganzen Geld, wenn du so viel verdienst jedes Jahr, mal ganz ehrlich?
Musst du jede Menge Ketten
Der darf kaufen. Ja nicht mal Auto fahren alleine. Oder jetzt gerade erst, wenn er jetzt 18 geworden ist. Das heißt, den fetten Porsche bislang, Porsche, Lamborghini oder was auch immer, konntest du auch nichts mit anfangen.
Jeden Tag einen anderen vielleicht. Auf jeden Fall ist dann natürlich erstmal in den Medien, ja, jetzt geht's hier rund und jetzt gibt er das Geld aus und so weiter. Aber wenn man dann mal so ein bisschen mehr guckt, dann hat er schon immer ein Faible für Schmuck. Also ich glaube, das ist für ihn wie so eine Sammelleidenschaft. Und dann, ja klar, ist das viel Geld für Schmuck ausgegeben und so. Aber er tut damit ja niemandem weh und er schadet niemandem damit. Und das ist, glaube ich, einfach was, wo er sich auch ein Stück weit irgendwie dahinter verstecken kann. Also so macht das den Eindruck, wenn er sich damit Schmuck behängt und die Ketten trägt, dass ihm das so ein bisschen, ja, das ist wie so eine Barriere zwischen ihm und der Öffentlichkeit, habe ich das Gefühl. Also sobald er diese Kette trägt, ist er halt eine Person in der Öffentlichkeit und ich stelle es mir irgendwie halt auch ein bisschen schön ausgemalt vor, wenn er nach Hause kommt und die Kette beiseite legt, dass er dann wieder der kleine junge Lamin sein kann. So, ne? Der einfach den Sport liebt, Fußball gerne spielt und das versucht damit vielleicht auch so ein bisschen für sich zu trennen. Völlig rein interpretiert, finde ich aber einen ganz schönen Gedanken.
Ist es auf jeden Fall. Hast du ein bisschen was rausfinden können, was das so für ein Typ ist, wenn man da überhaupt was rausfindet? Also ich weiß nicht, wie privat er sein Leben zum Beispiel auch auf Instagram hält oder wie viel er davon sich selbst überhaupt preisgibt.
Also auf Instagram siehst du halt nur diese Popstar-Kultur, ne? Dass er halt dann irgendwie durch die Weltgeschichte jettet, im Privatjet fliegt. Natürlich, das ist aber, glaube ich, jetzt in den Kreisen von Profifußballern auch nicht super ungewöhnlich, dass er dann mit den dicken Autos, mit den Bodyguards bei Konzerten Backstage rumhängt und sowas. Also man sieht tatsächlich verhältnismäßig wenig Fußball dafür, dass er einer der besten Fußballer der Welt jetzt schon ist. Also ja, da wird so ein Personenkult um ihn aufgebaut. Und wie er jetzt persönlich als Typ ist, das ist irgendwie nicht so richtig rauszufinden. Es ist halt sehr vielsagend, finde ich, dass alle Stimmen, die man über ihn liest, wo Leute über ihn gefragt werden, eigentlich sagen, es ist ein richtig feiner Kerl, der spielt einen richtig feinen Fußball. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass er die Bodenhaftung verliert. Das heißt, er hat sie ja noch. Und das spricht ja auch für ihn. Also ich glaube, es sind alle so total auf seiner Seite. Also ich habe jetzt nichts irgendwie so gefunden, wo die Leute schlecht über ihn reden oder so Neid oder irgendwie ihm was nachgesagt wird, was irgendwie ungut ist oder so. Die einzige Gossip-Info, die noch irgendwie gerade die Runde macht, ist, dass er mit einer Schweizer Fußballnationalspielerin gerade WhatsApp schreibt. Ja, das ist alles.
Also ich finde, man muss ja auch immer so ein bisschen von außen vorsichtig sein, weil wir wollen alle diesen Heldengeschichten und wir wollen auch alle, dass er der neue Messi ist und der Superstar. Klar. Und gleichzeitig bürdet man damit so einem jungen Menschen natürlich auch irre viel auf und gefühlt gucken ja alle dem gerade beim Erwachsenwerden zu. Mhm. Und weißt du, jeder von uns hat irgendwie mal mit 17, 18 über die Stränge geschlagen und bei ihm ist es dann aber halt sofort eine weltweite Schlagzeile. Und wenn dann das Gröbste ist, dass er sich eine sehr, sehr teure Kette kauft, dann ist doch alles gut eigentlich. Und dann muss man vielleicht auch mal fünfe gerade sein lassen und jemandem zugestehen, dass er unter den Augen der Weltöffentlichkeit halt gerade erwachsen wird.
Das kann den Druck, der da herrscht, den kann sich keiner vorstellen. Das ist, glaube ich, wirklich nicht nachvollziehbar.
Also erfreuen wir uns vielleicht unterm Strich einfach weiter an seinem überragenden Fußball?
Wenn man ihn auf dem Platz sieht, es geht einem das Herz auf. Wirklich, er spielt wirklich Bilderbuchfußball. Also dieses, wie er sich auf dem Platz bewegt und wie er ist. Also der, obwohl er halt, ist kein Riese, ne? Der ist knapp unter 1,80. Aber es gibt ja Menschen, die haben einfach eine Erscheinung und so eine gewisse Ausstrahlung, so eine Aura, die sie mitbringen. Und wenn er auf den Platz geht, dann scheint es da ein bisschen heller auf jeden Fall.
Ich kann sagen, ich habe bei der EM Spanien zweimal spielen sehen und ihn auch. Ist so. Ist auch nicht nur über den Fernseher so, sondern ist auch so im Stadion so. Das ist, man verfolgt seine Laufwege und man guckt zu, was er macht und diese Übersicht, die er auch hat auf dem Platz, das ist, und im Spiel, das ist schon,
und das
sieht man richtig.
Das sind dann vielleicht auch Sachen, die kannst du gar nicht lernen, die kann dir vielleicht auch keiner beibringen, sondern sowas ist dir einfach gegeben. Und vielleicht auch durch so eine Taufe von Messi.
Schön.
Das ist doch ein schöner Abschluss, oder?
Ja, voll.
Gut. Bist du einigermaßen zufrieden? Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen schwer getan, irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe genug Infos zusammengetragen.
Ich glaube, man kann irre viel jetzt über seinen Stil fachsimpeln und all sowas, aber ich finde die Geschichte sehr interessant und habe das Gefühl, ich habe ein bisschen was über ihn gelesen. Jetzt hast du mir aber ehrlich gesagt gerade meine Überleitung kaputt gemacht, weil ich wollte jetzt von Messi und der Taufe kommen zu, naja, dann ist er ja mit allen Wassern gewaschen.
Ja. Ich verstehe schon den Winkel im Zauber.
Bisschen platt.
Aber ist das eine Redewendung aus dem Sport?
Nee.
Schade, weil das wollte ich ja von dir wissen. Welche Redewendungen, die wir im allgemeinen Sprachgebrauch haben, kommen aus der Sportwelt? So, wie viele hast du gefunden? Wie viele erzählst du mir?
Endlos viele.
Okay.
Und es gibt aber viele, die so auf der Hand liegen. Ha, auf der Hand liegen. Es ist, alles ist eine Redewendung. Wenn du da mal drüber nachdenkst, du wirst verrückt in deinem ganzen Alltag. Also es gibt viele Redewendungen, die so ganz offensichtlich aus dem Sport kommen. Also bei etwas am Ball bleiben oder sich selbst ins Ausschießen oder sich selbst ein Eigentor schießen. Ja. Das sind alles Sachen, die benutzen wir tagtäglich und die kommen ganz, ganz offensichtlich aus dem Sport. Das ist jetzt alles Ballsport quasi. Ich habe es mal so ein bisschen nach Sportarten sortiert.
Ja, ich bin mega gespannt. Ich freue mich drauf.
Ich habe auch einiges zum Boxen gefunden. Es gibt wirklich, also zu jeder Sportart, die ich jetzt so aufzähle, bestimmt 10, 15 Stück, die so völlig offensichtlich sind. Boxen mal als Beispiel. Boah, ich hänge heute ganz schön in den Seilen.
Mm.
Das kommt aus dem Boxen. Oder jemanden in die Ecke drängen.
Ja.
Oder das Handtuch werfen.
Boah, herrlich.
Das macht Spaß, oder?
Reicht mir jetzt schon eigentlich, aber jetzt bin ich gespannt, was noch kommt.
Schach ist tatsächlich auch ein Thema, weil Niklas, ich sag's dir, wie es ist, jetzt bin ich mal am Zug. Und vielleicht musst du jetzt auch einfach mal ein Bauernopfer bringen. Also Schach gibt es tatsächlich auch einige. Und dann gibt es auch einiges aus dem Bereich Leichtathletik oder vielleicht nochmal mehr Ausdauersport, also einen langen Atem haben oder sich warm laufen für etwas. Und dann gibt es noch so ein paar, die habe ich ein bisschen tiefer recherchiert, weil das nicht ganz so offensichtlich war oder weil das, ich nicht dachte, dass das zwingend aus dem Sport kommt. Wenn ich zu dir sage, halt mal ein bisschen den Ball flach,
ja,
dann hat das tatsächlich einen Bezug zum Tennis. Also es meint ja jetzt, ein bisschen mal, halte ich mal ein bisschen zurück und vielleicht bist du mal ein bisschen vorsichtig gerade. Und tatsächlich meint das im Tennis, dass du einfach keine riskanten hohen Schläge machst.
Mhm.
Also den Ball flach halten, dass er sicher ankommt.
Also im Tennis hat man das gesagt, halt man den Ball flach und dann hat man das so aufs alltägliche Leben übertragen.
Ne? Genau, das ist quasi aus dem Sport rübergeschwappt in den Alltag.
Liebe ich.
Dann gibt es eine Redewendung, wo wir über die Rechtschreibung reden müssen. Etwas aus dem Stegreif können, sagen, machen. Wie würdest du Stegreif schreiben?
Stegreif.
Es hat nichts mit Stehen zu tun, wie und sitzen.
Greifen.
Mit Greifen schon, aber es wird geschrieben Stegreif, weil es kommt aus dem Pferdesport, beziehungsweise aus der Reiterei. Das Wort Stegreif kommt vom Mittelhochdeutschen Stegreife, was die Steigbügel sind.
Ach.
Und jetzt die Bedeutung dieses Spruchs. Ein Reiter, der irgendwie ankommt und was im Stegreif tut, bleibt im Steigbügel sitzen und steigt nicht vom Pferd ab. Also der hat jetzt so eine wichtige Botschaft zu überbringen, dass er gar nicht erst absteigt.
Also der ist so in Eile,
der kann das aus dem Stegreif.
Ah, okay.
Genau.
Spannend.
Also es heißt eigentlich, irgendwas machen ohne Umstände, ohne Vorbereitung, sondern sofort irgendwas machen.
Aus dem Stegreif. Ja, finde ich Hammer. Kann ich mich richtig drüber freuen, wirklich. Ich liebe sowas, wirklich, wirklich, wirklich.
Ich habe es natürlich auch erstmal falsch gegoogelt, weil ich Stegreif natürlich auch mit H geschrieben habe. Dann, das kommt auch aus dem Pferderennsport, Redewendung kennen wir alle, aber ich wusste nicht, dass es daherkommt, die Nase vorn haben. Es ist tatsächlich, wenn du ein Pferderennen siehst und so von der Seite drauf schaust, siehst du ja, wenn du ganz nah guckst, die Nüstern der Pferd und eins hat halt immer so ein bisschen die Nase vorn.
Und das ist dann ja das Pferd, was als erstes im Ziel ist.
Ja, so einfach es ist, es hat halt die Nase vorn.
Herrlich. Man kann, glaube ich, ein ganzes Gespräch nur mit Redewendungen führen und sich dann am Ende kaputt lachen darüber.
Ich überlege auch gerade, ich habe zwei noch, ich überlege gerade, welches mein Liebling war. Na, machen wir doch mal das, weil da hätte ich nicht gedacht, dass es aus dem Sport kommt. Etwas auf die leichte Schulter nehmen. Was denkst du, woher könnte das kommen, aus welcher Sportart?
Etwas auf die leichte Schulter nehmen.
Heißt ja etwas unterschätzen, ne? So eine Richtung.
Genau. So, ja, ich schaffe das schon, obwohl es vielleicht doch ein größeres Problem ist als angenommen. Ich nehme es auf die leichte Schulter. Das ist für eine Sportart könnte das sein. Hätte ich nie gedacht, dass es überhaupt aus dem Sport kommt.
Ich auch nicht.
Weiß ich nicht, Ringen oder so?
Volltreffer.
Wirklich?
Also man weiß es nicht hundertprozentig, Fechten oder Ringen. Das ist so ein bisschen die mögliche Herkunft. Und zwar, wir gehen ein bisschen zurück in der Geschichte, und zwar ins 15., 16. Jahrhundert ungefähr. Und da ist es so, in älteren Fecht- und Ringbüchern ist es vermerkt, dass die Waffe, die du hast, also zum Beispiel beim Fechten das Schwert, dass das auf der rechten oder linken Schulter getragen wurde, wenn du unterwegs warst. Und die leichte Schulter war die nicht dominante Seite, also meist bei Rechtshändern eben die linke Schulter. Und dort wurde dann die Waffe getragen, wenn man nicht zum Kampf bereit war. Und die schwere Schulter, also meist dann die rechte Seite, das war die Seite, mit der gekämpft wurde. Das heißt, etwas auf die leichte Schulter nehmen, ist dann sinnbildlich etwas nicht kampfbereit angehen. Also nicht mit voller Ernsthaftigkeit und nicht mit vollem Elan.
Ich bin nicht gut genug vorbereitet oder ich bin jetzt gerade nicht bereit dazu, mich der Aufgabe anzunehmen.
Exakt.
Hammer.
Spannend, oder?
Ja. Und es macht auch wieder so Sinn. Das ist doch das Schöne.
Finde ich auch total super. Und dann, und das war eigentlich mein Liebling, die Spannung steigt. Ist eine Redewendung aus dem Sport. Und
wirklich?
Du erzählst mir jetzt, woher.
Die Spannung steigt, das ist doch irgendwie auch irgendwas vom Boxen, eine Anmoderation, es geht gleich los.
Nee, du denk mal wirklich wörtlich.
Die Spannung, hat das was mit Elektrizität zu tun?
Niklas, die kommen fast alle irgendwo von Anno dazu mal, da hat man noch nichts mit Elektrizität.
Vom Tauziehen.
Nee.
Die Spannung steigt und das...
Nein, aber es ist eine schöne Idee. Bogenschießen.
Oh, ja, okay, das macht auch Sinn. Also der Pfeil ist angelegt und dann...
Also genau, mit Spannung ist tatsächlich der gespannte Bogen gemeint. Und weißt du, umso mehr er gespannt ist, umso mehr kommt es zum Höhepunkt quasi, dass der Pfeil geschossen wird. Also die Erwartungshaltung steigt immer mehr. Ja. Spannung steigt. Die
Spannung steigt.
Im Zuge dessen natürlich auch ins Schwarze treffen. Ist dann natürlich auch irgendwie noch eine Redewendung, die rübergeschwappt ist.
Ja, sehr schöne Erklärung. Sehr schöne Redewendung und sehr schöne Erklärung dazu. Wie viel man jetzt schon wieder klugscheißen kann, wenn man irgendwo ist, man unterhält sich und dann fällt sowas. Dann erinnert man sich zurück und dann, jetzt kann ich noch was dazu erzählen. Weißt du eigentlich, woher die Spannung steigt kommt?
Ist schön, ne? Und wir hatten letztes Mal, da waren die Mikro schon aus, noch mal kurz drüber geredet, ob nicht sich am Riemen reißen auch was ist, was irgendwie aus dem Rudern vielleicht kommt, weil man sich da ja in die Riemen legt. Das habe ich auch noch mal versucht rauszufinden. Und da ist es tatsächlich so, dass die Herkunft nicht ganz eindeutig ist. Aber es gibt so zwei Theorien. Keiner hat was mit Rudern zu tun übrigens.
Okay.
Die eine ist tatsächlich, dass es einen militärischen Ursprung hat. Also Soldaten hatten früher einen Riemen, wie so ein Gurt, für ihre Ausrüstung. Und wer den Riemen packt und daran gezogen hat, hat sich in Haltung gebracht. Also hat stramm gestanden. Mhm. Also okay. Disziplin so ein bisschen. Und Variante B ist tatsächlich aus dem Pferdesport wieder, dass ein Tier, das am Riemen gezogen wird, zur Ordnung gerufen wird quasi.
Okay, ja. Würde auch Sinn ergeben, sinnbildlich so. Ja.
Also was ich festgestellt habe, ist, dass ganz viele Redewendungen so aus dem 18., 19. Jahrhundert kommen oder noch ein bisschen länger zurück und von da dann aus so sehr populären Sportarten in die Alltagssprache gewandert sind. Also wir sehen vor allem so Sportarten wie Fechten, was natürlich immer einen militärischen Bezug früher hatte, oder Kampfsportarten wie Boxen oder Ringen oder sowas, dass vieles aus dieser Art Sport kommt, was es eben schon auch sehr, sehr lange gibt in der Geschichte der Menschheit.
Ich bin völlig fasziniert. Ich könnte da einen ganzen Nachmittag mit verbringen, mir irgendwelche Redewendungen erklären zu lassen, woher sie kommen und was sie bedeuten, also was sie mal ursprünglich bedeutet haben. Und das dann so im übertragenen Sinne zu haben, das finde ich immer sehr, sehr interessant. Auch so, mich hat etwas aus der Bahn geworfen.
Ja.
Das hat doch bestimmt auch irgendwas vielleicht mit Sport zu tun.
Na, das ist vielleicht auch aus der Leichtathletik, ne? Oder ja, aus dem Laufen. Also es gibt, wie gesagt, diese alltäglichen Redewendungen, wo wir aber auch alle wissen, die meinem die rote Karte zeigen und sowas. Ne? Sowas sagt man ja irgendwie auch und es ist völlig klar, gut, das ist irgendwie ein Foul und kommt wahrscheinlich aus dem Fußball.
Jetzt hast du mich schachmatt gesetzt.
Ja, da, so, und da gibt es wirklich Tausende. Ich glaube, was mein Learning daraus war, so ein bisschen mit offeneren Ohren quasi oder mehr Bewusstsein dafür, so durch die Welt zu gehen, weil achtet mal drauf, jeder von uns benutzt am Tag unendlich viele Redewendungen und die sind einem häufig gar nicht so klar, aber die ganze Zeit benutzen wir das.
Ja, herrlich. Ich finde, das hat Spaß gemacht zuzuhören. Fand ich sehr,
mir hat es Riesenspaß in der Recherche gemacht und Niklas, einfach jetzt auch mal den Ball flach halten, ne?
Ja, okay, ab jetzt.
was ist denn dein Thema für nächste Woche? Kann ich mich wieder irgendwo verlieren? Weil es war auch ein bisschen ein Rabbit Hole, muss ich sagen. Irgendwas, was Spaß macht, hätte ich gern.
Ja, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, es ist interessant, aber auch wieder so ein bisschen schockierend. So vielleicht ähnlich wie das mit den Netties und Bodybuilding und Doping-Sumpf. Und das hat auf jeden Fall was mit Doping zu tun. Das sage ich dir schon mal direkt vorweg.
Cool.
Und die Enhanced Games und Superhuman. So, ich hatte da eine Doku mir angeschaut. Das hatten wir auch in unserem Newsletter mal als Empfehlung mit rausgeschickt, dass es sich lohnt, die anzuschauen.
Abonniert unseren Newsletter an der Stelle.
Genau, ist in den Shownotes verlinkt. Und ich habe diese Doku gesehen und ich fand das irgendwie schwer zu ertragen. Ich musste sie zwischendurch mal pausieren, weil ich mir das nicht angucken konnte am laufenden Band. Und ich möchte trotzdem, das ist wie so ein Horrorfilm für mich. Ich möchte da trotzdem alles sehen und erfahren und abtauchen. Also alles, was du rausfinden kannst, möchte ich gerne erzählt bekommen dazu.
Cool.
Was ist das eigentlich? Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es geht um Doping. Und das muss jetzt noch aufgeschlüsselt werden, was das eigentlich ist.
Aber was ich versuche herauszufinden ist, was soll das? Das würde mich interessieren.
Ja, auch spannend.
Okay. Dann wird das nächste Folge eine informative, vielleicht ein bisschen ernstere Folge, weil ich habe ein politisches Thema für dich. Wir haben im aktuellen Kabinett Merz zum allerersten Mal jemanden, der sich rein für Sport und Ehrenamt einsetzt und dessen Job das ist. Wir haben zum ersten Mal eine Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Das ist Christiane Schenderlein. Und jetzt sind, beziehungsweise nächste Woche, wenn wir die Folge dann machen, sind 100 Tage vergangen. Und das ist ja immer so ein Zeitpunkt, wo man mal guckt, was ist denn bislang passiert? Und ich würde gern wissen, was hat diese Frau bislang für den Sport gemacht?
Das hört sich ja ganz leicht herauszufinden an. Da gibt es bestimmt viel zu lesen. Ich schnapp mir den Koalitionsvertrag und werde das mal ableiten.
Wenn du einen Koalitionsvertrag liest, dann bin ich beeindruckt.
Ja, ich bin gespannt. Also, gutes Thema. Ich glaube, das beschäftigt die Gesellschaft, die sportinteressierte Gesellschaft. Finde ich sehr, sehr gut. Mache ich.
Ich freue mich auf nächste Woche, trotz der Enhanced Games.
Danke dir.